So, wieder mal zu einer gemütlichen Kaffeetasse. In der Früh am Tag, nachdem der Jay Powell nach Auffassung einiger die Aussage verweigert hat, gar nichts gesagt hat. Und auf der anderen Seite, und ich bin der Meinung, dass hier Jay Powell genau das gesagt hat, was er schon immer gesagt hat. Er hat seine Linie nicht verlassen.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Aber es ist, die Märkte sind wie so trotzige Kinder, ja, verweigern die Annahme der Informationen, und darüber werden wir ein bisschen heute wieder plaudern. Am Montag habe ich meine Idee oder meine Gedanken vom Wochenende hier verkündet, dass ich im März hergehen werde und jeden Tag einem Kontakt aus meinem Umfeld, basierend eben auf diese Eindrücke vom letzten Wochenende, die Podcasts weiterschicke. Und ich habe es nicht geahnt, was innerhalb von einigen Tagen daraus wird. Alleine nur Montag, Dienstag, Mittwoch. Heute haben wir Donnerstag. Ich habe bis jetzt nur an drei Personen das weitergeschickt, und jedes Mal kamen so gute Rückfragen, Rückmeldungen, die ich dann gleich in meine Podcasts einbauen kann. Und gleichzeitig zeigt mir das, es sind nur drei Tage vergangen. Und das hat auch ein bisschen was mit Anlagestrategien zu tun. Die Neigung wäre da, jetzt, weil gerade mal nach drei Tagen so viele Rückmeldungen gekommen sind, von dieser Linie abzuweichen. Aber es ist gut, jeden Tag diese Podcast-Folge zu haben, und ich habe sie mir aufgeschrieben. Es liegt vor mir auf dem Studiotisch diese Zielsetzung, jeden Tag an einen Kontakt das weiterzuschicken. Sonst würde ich es wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr machen, weil eben aus dem Tun heraus mein Fokus sich verschieben kann. Und das ist auch, wenn man jetzt als Privatperson oder auch als Anleger mit einer Strategie beginnt, ganz gefährlich. Sehr viele schreiben diese Strategien nicht nieder. Und so das tägliche Tun, die täglichen Ereignisse lenken uns ab, und dann findet man sich sehr, sehr schnell dabei, dass man eigentlich seine grundsätzlichen Strategien verlassen hat. Und die wichtige und sehr gute Rückmeldung, die ich gestern bekommen habe, war, dass dieser Kontakt, den ich geschickt habe, mir gesagt hat: Ist interessant, du kommst gerade zur rechten Zeit mit deinem Podcast. Ich habe gar nicht gewusst, dass du dich damit beschäftigst oder in diesem Bereich tätig bist. Ich verfolge so seit 6-7 Jahren mit einer sogenannten Watchlist so die Märkte. Da sind nicht Einzeltitel drinnen, sondern es sind Regionen und so unterschiedlich zusammengestellte Investmentfonds. Und ich habe mir quasi theoretisch überlegt, was wäre, wenn ich was wo wie zusammenstellen würde. Und jetzt in der aktuellen Phase bin ich gerade dabei, jetzt in die Realität zu springen. Aber mich beschäftigt hauptsächlich die Frage, wie gehe ich mit so einem Markt wie jetzt um? Und das passt eigentlich genau zu den Themen, die wir hier ja immer wieder diskutieren. Wie gehen wir mit dem Markt um? Jetzt könnte man pauschal oder sehr oberflächlich einfach sagen, indem man nicht in die Falle geht. Aber das klingt so oberschlau. Weil rückwirkend sind wir alle schlauer. Aber es geht ja darum, jetzt vorausblickend die richtigen Schritte zu setzen. Und ich habe eines gemerkt: Den meisten Menschen tut es weh, Gedanken zu haben, die nicht umzusetzen, und dann rückwirkend zu sagen, naja, hätte ich das nur so und so getan, dann wäre ich jetzt zumindest mit dabei. Was würde uns wehtun, wenn die Märkte weiter steigen und wir sind übervorsichtig und nicht in den Märkten nicht drinnen, dann setzt das sehr viele Menschen unter Druck, weil sie dann verpasste Chancen sehen und dann im letzten Moment vielleicht aus Reflex reagieren. Ich muss auch dazu sagen, dass die Zeitkomponente natürlich eine wichtige Rolle spielt. Und je weiter die Märkte raufgehen, umso länger sollte eigentlich meine ideale Veranlagungsdauer ausgerichtet sein. Warum? Je weiter die Märkte steigen, je weiter die raufsteigen, je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass es Rücksetzer gibt. Das kann jetzt Rücksetzer sein im normalen Bereich, so 5-10%. Das können aber sehr starke Korrekturen sein im Bereich von 30-40%. Das können auch Crash-Szenarios sein in den Hauptmärkten. Und wenn wir in die Vergangenheit zurückgehen, sehen wir, dass bis zu 60-70% Crash-Szenarien möglich sind. Je weiter ich also oben bin, umso länger sollte meine geplante Veranlagungsdauer sein, weil dann solche Rücksetzer in der geplanten Zeit die Möglichkeit haben, sich zu erholen. Genauso wie die Märkte nicht ewig wie die Bäume in den Himmel wachsen, sondern irgendwann korrigieren. Genauso ist es auch so, dass Crashs auch danach wieder Erholungen haben. Sollten wir jetzt in eine Phase hineinkommen, wo man einen radikalen Abverkauf sieht und die Kurse sehen wir 20%, 30% tiefer, dann könnte ich eigentlich mir die ideal geplante Veranlagungsdauer wieder verkürzen, weil von tieferen Niveaus die Erholung mir eher schneller Erträge bringt, die ich mir erwarte. Aber wenn ich hoch einsteige, dann muss ich die Veranlagungsdauer verlängern. Und noch etwas ist ganz wichtig und da komme ich zu diesem Fall zurück. Es ist aus meiner Sicht, wenn die Zeithorizonte passen, immer eine richtige Zeit mit Veranlagungen zu beginnen. Natürlich ist es nur entscheidend, mit welcher Strategie gehe ich in die Sache ran. Und eine Möglichkeit könnte sein, dass ich sage, ich will gar nicht so nah am Geschehen dran sein. Ich will es selber gar nicht entscheiden können, wollen, müssen. Ich will es gar nicht wissen, weil wenn ich sehr nah dran bin, besteht die Gefahr, dass ich emotional oder aufgrund der aktuellen Entwicklungen meine Pläne, meine Vorhaben über Bord werfe und somit dann wieder falsch reagiere. In so einem Fall kaufe ich mir ganz einfach einen Vermögensverwalter. Das bieten die meisten Banken an, Vermögensverwaltungskörbe an, wo ich maximal nur bespreche, welche Bandbreitenstrategie, welche Schwankungsstrategie passt zu mir, gebe die Summe her und der Vermögensverwalter arbeitet damit. Und ob jetzt der Vermögensverwalter besser oder schlechter ist als welche anderen Vergleichsbenchmarks, die man da immer wieder nehmen kann, ist aus meiner Sicht deswegen irrelevant, weil auch hier wieder rückwirkend kann ich sicher einen Vergleich finden, wo ich sage, ja, aber diese Benchmark war deutlich besser. Vor einigen Tagen haben wir hier über Indizes gesprochen und diese Indizes, wir haben mehr als 3 Millionen weltweit, daraus finde ich sicher irgendeinen Index, den ich daneben stelle und sage, nee, dieser Index wäre besser gewesen. Ich sollte mich eigentlich mit der Strategie, mit dem Koch im Idealfall auseinandersetzen und sagen, okay, nach welcher Strategie kocht er? Also das ist ungefähr so, die Vermögensverwaltung, wie wenn ich heute reingehe in ein Restaurant und sage, ich habe Hunger, gebt mir was, damit ich jetzt nicht mehr hungere. Und ich gebe sonst keine Angaben. Je feiner meine Angaben werden oder je näher ich in die Küche gehe, dass ich selbst bei der Auswahl dabei bin, umso mehr sind wir im Kapitalmarkt bei Lösungen, bei Produkten, die man als Anleger selber entscheiden, selber steuern kann, immer näher kommt zu den einzelnen Themenfonds, immer näher kommt zu den einzelnen ETFs, zu den einzelnen Aktien, Anleihen. Das ist so, wie wenn ich beim Restaurantbeispiel bleibe, nicht mehr nur sage, ich habe Hunger und ich möchte was essen und sonst keine Angaben mache, sondern näher reingehe in die Küche und dann beginnt die Auswahl selbst mit zu steuern und zu sagen, das ja, das nein, da habe ich Allergien oder wie auch immer. Diese Strategie ist also ganz wichtig und dazu gehört auch die Frage, wie viel Liquidität kommt nach? Ist es so, dass ich eine Summe habe und danach kommt nichts mehr nach von mir, weil ich entweder nichts dazu verdiene oder gar nicht mehr anlegen will oder gar nicht kann, wurscht. Ist es also eine Summe, die mir zur Verfügung stellt, dann sollte in so einer Phase wie jetzt, wo klarerweise immer wieder die Frage auftaucht, wann kommt ein Rücksetzer, wann kommt eine Korrektur, sollte ich mehr Liquiditätsreserven halten. Wenn also nichts nachkommt, könnte, weil ich oft sage, ja, aber das ist sehr individuell und man muss das persönlich machen, stimmt schon. Bei aller Liebe zur Individualität, es gibt trotzdem Wert, also Größenordnungen, die man nehmen kann, dann kann ich jetzt hergehen und sagen, also in etwa mit 40% meines Kapitals beginne ich jetzt meine Investments und 60% halte ich bewusst noch zurück als Möglichkeit nachzukaufen, wenn es Korrekturen gibt. Ich kann das auch auf eine längere Zeit verteilen, diese Investition, die 60%. Wenn die Märkte weiter nach oben gehen und die aktuelle Entwicklung weiter steigt, dann bin ich zumindest schon mit einem Teil dabei und bedauere mich nicht selber, dass ich jetzt nicht eingestiegen bin. Setz mich aber damit auseinander, dass ich sage, okay, wenn aber eine Korrektur kommt, dann akzeptiere ich es, dass ich noch 60% im Trockenen gehabt habe und daraus nachkaufen kann und daraus noch weiter in diese basisfestgelegte Strategie, in diese Gewichtung des Portfolios hinein investieren kann. Kommt laufend Kapital nach, das heißt, ich habe jetzt eine bestimmte Summe zu investieren und danach kommt monatlich weiter aus meinem Einkommen, aus dem Verdienstkapital nach, dann brauche ich nicht so viel Reserve auf der Seite halten, dann kann ich mit mehr Kapital hineingehen, mit mehr investieren, weil ja frisches Kapital zusätzlich noch nachkommt und aus diesem frischen Kapital ich die Möglichkeit habe, weiterhin laufend dann hineinzukaufen. Und das verändert die prozentuelle Gewichtung. Es könnte dann sein, dass ich statt 40%, je nachdem wie viel Kapital zusätzlich noch nachkommt, die Erstinvestitionsquote auf 60-70% rauffahren kann, weil eben neues Geld dazukommt. Und hier sind wir schon wieder bei der Individualität. Und mit diesen Fragen muss ich mich auseinandersetzen. Es bleibt gar nichts anderes über. Es gibt Stimmen, die aktuell sagen, ja, im KI-Segment und im technischen Segment haben wir eine sehr, sehr starke Entwicklung nach oben. Aber Fakt ist auch, dass jene Unternehmen, und es wird immer wieder hier Nvidia als Beispiel angeführt, Nvidia ist zwar im vergangenen Jahr 250% im Kurs gestiegen, aber de facto muss man auch dazu sagen, dass die Gewinne von Nvidia im letzten Jahr, jetzt Stand Ende Februar, um 288% gestiegen sind. Das heißt, immer wieder kommen diese Vergleiche und da sagt man, ja, aber es ist so wie in den späten 90er Jahren in der Dotcom-Blase. Damals sind, ich nehme jetzt nur eine Aktie, ein Unternehmen her, sind die Kurse 99 um 320% gestiegen, aber die Aktie hat in dem Jahr die Gewinne nur um 94% gesteigert und das Unternehmen ist in der Zwischenzeit sogar insolvent gegangen, ist nicht mehr börsennotiert. Da sind also die aktuellen Entwicklungen im Hintergrund ganz, ganz andere. Und abgesehen vom KI-Segment, vom technischen Segment, sind sehr, sehr viele Unternehmen, die jetzt im Standard & Poor's Index notieren, also das sind die 500 größten Unternehmen Amerikas, die sind derzeit nicht überbewertet und hier sind die Kurse nicht so stark gestiegen. Eines muss ich natürlich auch akzeptieren und das sehen wir aus der Vergangenheit, wenn in einem Segment, im Tech-Segment, eine Blasenbildung entsteht und die geht sehr, sehr stark nach oben, zieht andere Bereiche auch mit. Wenn die Luft rausgeht und dann es dort zu einer Korrektur kommt, kommt es auch in allen anderen Bereichen zu einer Korrektur, weil eine komplette Loskopplung des Marktes nicht möglich ist, aber nicht zu so einer starken Korrektur. Während also im Dotcom-Bereich, in der Dotcom-Blase im Tech-Bereich Korrekturen um 70, 80, 90% fast normal waren, ist im restlichen Markt die Korrektur nur mit 10% ausgefallen, aber Rückgang war trotzdem da. Und mit dieser Realität muss ich mich also auseinandersetzen. Gar nichts zu machen ist dann richtig, wenn ich das Kapital sehr kurzfristig brauche. Das ist überhaupt keine Frage. Und klar, spekulativ gesehen kann ich selbst über 6 Monate, 8 Monate, selbst über ein Jahr Gewinne erwirtschaften. Aber wenn ich die Spekulation rausnehme, dann müsste ich sagen, okay, gar nichts zu tun ist dann richtig, wenn auf absehbare Zeit, ich würde jetzt sagen, innerhalb der nächsten 2 Jahre das Geld notwendig ist, dann würde ich nichts machen. Maximal mit 10% des verfügbaren Kapitals. Brauche ich es aber nicht, dann kann ich eben mit dieser Strategie beginnen hineinzugehen und nicht dabei zu sein, das sehe ich, das ist nervlich aufreibend bei den Kunden und setzt unter Druck und irgendwann zieht man dann im letzten Moment in der falschen Situation die Reißleine. Und ich komme jetzt auch dazu, warum man sich mit Jay Powell beschäftigen sollte, obwohl im Moment anscheinend die Märkte sich überhaupt nicht mit Jay Powell beschäftigen. Weil das Interessante ist, dass er vor einiger Zeit im Dezember, nein, Ende Oktober, Anfang November, gesagt hat, wir haben mit den Kollegen darüber gesprochen, dass wir über Zinssenkungen nachdenken sollten. Also die Aussage an sich ist ja recht klar. Wir haben mit den Kollegen darüber gesprochen. Er hat nicht gesagt, wir denken konkret über Zinssenkungen nach. Wir haben mit den Kollegen gesprochen, dass wir über Zinssenkungen sprechen sollten. Sie haben noch gar nicht gestartet. Und der Markt hat sofort darauf so reagiert, dass sie gesagt haben, super, da kommen mindestens 7 Zinssenkungen. Da waren sehr viele Industriebereiche dabei, die an den aktuellen höheren Zinsen natürlich unter den höheren Zinsen leiden. Da war dieser Wunsch da, hoffentlich gehen die Zinsen zurück. Und alle Pressekonferenzen, die der Jay Powell bis jetzt gegeben hat, waren eigentlich darauf abgestimmt, und das hat er gestern wiederholt, dass wir das Vertrauen noch nicht haben, dass wir kurzfristig an Zinssenkungen denken können. In Jänner hat diese Aussage noch dazu geführt, dass kurz im Kapitalmarkt eine Verunsicherung da war, für 1 oder 2 Tage. Gestern hat er das gesagt und die Märkte ignorieren das, weil in der Zwischenzeit, juhu, KI da ist und speziell Nvidia alles nach vorne trägt. Aber auch da tauchen immer wieder Wolken auf. Es gibt einen führenden Programmierer, zum Beispiel bei Microsoft, der das Unternehmen verlassen hat und die amerikanische Aufsicht darauf aufmerksam gemacht hat, man sollte sich mit den Themen ein bisschen befassen, weil aus seiner Sicht rechtliche Probleme bei der KI-Anwendung auftauchen werden. Es werden hier Klagen kommen. Es gibt ja schon mittlerweile einzelne Klagen, die eingereicht wurden, zum Beispiel von Zeitungsplattformen, Newsplattformen, Fernsehsendern, weil die KI Beiträge einfach nimmt und verwendet, ohne dass hier Eigentumsrechte abgeklärt sind, Themen werden aus dem Zusammenhang gerissen und falsch verwendet. Es schaut also so aus, dass es hier zu rechtlichen Konsequenzen kommen wird. Und die Frage ist, wann die Marktteilnehmer diese Probleme als Belastung empfinden und dann dreht die Stimmung. Und damit muss ich als Anleger, ich muss nicht spekulieren, aber das auf dem Radar haben und sagen, okay, solange jetzt diese Stimmung da ist, die da ist, nehme ich das zur Kenntnis. Aber sollte das drehen, dann bin ich nicht überrascht. Und warum es so schwierig ist, rein nur technisch die Richtung festzulegen, zeigt noch ein Beispiel. Ein Analyst hat gestern als Beispiel angeführt, dass er gesagt hat, wenn mir jemand im Voraus gesagt hätte, dass Tesla Ende Februar, also nach 2 Monaten, das Jahr mit minus 28% hinlegt, dass Apple mit minus 11% seit Jahresbeginn dasteht. Wenn ich gewusst hätte, dass Google mit minus 6% da ist, dann hätte ich allein aufgrund der Tatsache, dass diese drei der Magnificent Seven einen Bauchfleck hinlegen als Jahresstart, hätte ich wahrscheinlich den Nasdaq-Index geshortet, weil das sind dominante Titel im Nasdaq-Index und weil ich nicht auf die einzelnen spekulieren will, aber die drei großen Generäle hier stolpern, ja dann würde aus der normalen Logik heraus der Nasdaq-Index auch schwächer dastehen. Fakt ist aber, dass der Nasdaq-Index seit Jahresbeginn plus 6,3% in die Höhe gegangen ist. Warum? Naja, weil da ist Nvidia, der ist aus dem Hintergrund nach vorne geschoben, hat alleine in diesem Jahr plus knapp 80% Kursentwicklung hingelegt. Seit Oktober hat Nvidia 1,3 Billionen Börsenkapitalisierungswert zugelegt. Braucht nur mehr 18% Anstieg und dann wird Nvidia auch Apple als zweitgrößtes Unternehmen der Welt überholen. Apple tut jetzt im Moment sehr viel dafür, damit Nvidia es leichter hat. Apple sinkt also zurück. Und allein nur, wenn wir die Zahl anschauen, seit Oktober hat Nvidia jeden Tag 15 Milliarden Dollar Börsenkapitalisierungswert dazu gewonnen. Das sind also Abnormalitäten im Markt, die sind da, aber die sind in einem sehr schmalen Segment. Und man muss immer aufpassen, dass man nicht vor lauter Bäumen keinen Wald sieht, weil das sind einzelne Bereiche, aber im breiten Markt spielt sich das nicht ab. Also kann ich als Anleger ganz ruhig und entspannt meine Strategie, wenn ich die festgelegt habe, die beginnen, starten. Und ich muss mich eben damit auseinandersetzen, wie nah will ich am Entscheidungsprozess dran sein? Will ich sehr nah an der Küche sein oder will ich weiter weg sein? Und das ist etwas, was ich zu Beginn ganz sicher für mich entscheiden muss. Und dann kann ich mit dieser Strategie anfangen und einfach arbeiten. Mit diesen Gedanken wünsche ich auch heute wieder einen erfolgreichen Tag. Freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.